Der Tod von Arkadi Maslow wird ja das Leben von Ruth Fischer wie kein zweites Ereignis prägen. Und es steht, also dieses weitere Leben steht dann unter dem Schatten auch dieses Mordes. Ruth Fischer, das hatten Sie erwähnt, ihr gelingt es, in die USA einzureisen. Und es ist ja erstaunlich, dass sie dort auch wieder aktiv wird. Nun wird sie als Antistalinistin tätig. Sie gibt ein Nachrichtenbulletin heraus, also ähnliche Tätigkeit wie auch in Paris. Ein Bulletin, das über stalinistische Aktivitäten berichtet. Sie erhält sogar einen Forschungsauftrag an der Universität in Cambridge zur Erforschung der Geschichte des Kommunismus. Wie würden Sie denn die Aktivitäten von Ruth Fischer in den USA beschreiben?
Zunächst einmal hat dieser Tod Maslows in Ruth Fischer etwas zerbrochen, was nie zu reparieren war. Nie wieder hat sie sich einem anderen Mann zugewandt. Ja, sie ging keine Beziehung mit Männern mehr in ihrem Leben ein. Ja, die bis dahin lebenslustige Frau verbitterte und verkrustete auf Jahre. Das ist eine echte menschliche Tragödie, die nicht kleingeredet werden soll, auch nicht angesichts dessen, was Ruth Fischer dann tat. Sie wurde unterstützt von in die USA emigrierten ehemaligen Kommunisten, darunter Karl Wittfogel und den Historiker Arthur Rosenberg, über den ich auch gearbeitet habe, und erhielt verschiedene Forschungsaufträge von amerikanischen Gewerkschaften, von der New School for Social Research kurzzeitig und schließlich auch dann von der Harvard University. Und der Forschungsauftrag in der Harvard University besagte, sie solle ein Buch schreiben, also eine Geschichte der KPD. Das Buch schrieb sie auf Englisch und jeder, der Bücher in einer Fremdsprache geschrieben hat, ich weiß, wovon ich rede, weiß auch, wie schwer es ist, von sich von einer Sprache auf die andere so umzustellen, dass man also, sagen wir mal, auch den Geist seiner eigenen Gedanken versuchen kann, hinüberzutragen. Es bereitet die endlose Schwierigkeiten und bedurfte vieler Korrekturen, bis dann das Buch vorlag. Es erschien unter dem Titel Stalin and German Communism 1948 in Englisch und 2 Jahre später in einer Übersetzung ihres alten Genossen Heinz Langerhans auf Deutsch. Und besonders die englischsprachige Ausgabe wurde für ein Sachbuch ein Riesenerfolg. Es wurde ein medialer Erfolg. Also ich glaube, ich habe 33 oder 34 Rezensionen und Besprechungen gefunden. Und die Rundfunkbesprechungen, die nicht archiviert sind, die sind da noch gar nicht mitgezählt. Also Ruth Fischer gab, wie gesagt, ein kleines Informationsbulletin heraus, ja. Und das wurde zum Teil, also The Network nannte sich das, Information Bulletin on Stalinist Organizations and Organizational Forms, ja. Später unter den Titel The Russian State Party Newsletter on Contemporary Communism erschienen zwischen 1944 und 1947. Und das war im Prinzip eine Enthüllungszeitschrift, ja. Sie war zunächst nur hektografiert, kam überhaupt recht bescheiden, wurde recht bescheiden aufgemacht, wurde auch, so viel ich weiß, außerhalb von New York nicht am Zeitungsstand vertrieben. Sie selbst verkaufte vor den Zeitungsständen manchmal das Blatt, aber es gelangte in alle Bibliotheken, und was ihr wichtig war, es gelangte natürlich auch in alle Universitäten, wo also darauf geachtet wurde, wen man einstelle, ob der oder die eine kommunistische Vergangenheit habe. Und da wusste Ruth Fischer natürlich vieles mitzuteilen. Und inzwischen ging der Krieg zu Ende und der Kalte Krieg brach an, und Ruth Fischer reihte sich in die erste Reihe der antikommunistischen Frontkämpferinnen und Frontkämpfer in den USA ein. Es gab damals den Repräsentantenausschuss, der sogenanntes unamerikanisches Verhalten untersuchte, nicht zu verwechseln mit dem späteren Senatsausschuss des Senators McCarthy. Das waren zwei verschiedene Körperschaften, die allerdings im gleichen Geist arbeiteten. In diesem Ausschuss für unamerikanisches Verhalten, dessen Vorsitzender Parnell Thomas hieß, verdiente sich ein junger Mann, der bei seiner ersten Rede im amerikanischen Abgeordnetenhaus genau an Ruth Fischer anknüpfte, ein Mann namens Richard Mulhouse Nixon, der spätere Präsident der USA. Ruth Fischer hatte inzwischen Kontakte zu amerikanischen Geheimdienstleuten aufgenommen, und einer dieser amerikanischen Geheimdienstmänner, ein Mann namens Günther Reinhardt, der in Deutschland geboren war, der redete ihr mit Erfolg ein, hinter dem Mord an Maslow stecke ihr Bruder Gerhard Eisler. Ich bin der Sache nachgegangen, ich habe nichts dergleichen gefunden. Also Reinhardt zitiert da einen Brief, den ich in den sehr, sehr umfangreichen Aktenbestand des FBI, diese Akten liegen inzwischen der Forschung vor, nicht gefunden habe. Ja? Es deutet auch sonst nichts darauf hin, dass Gerhard Eisler in irgendeiner Weise am Tod Maslow beteiligt war oder beteiligt sein könnte. Es gibt einen russischen Aufsatz, dessen Verfasser auf Bestände des sowjetischen Militärarchivs zurückgreift, aber leider hat er keine Fußnoten machen dürfen, sodass ich die Angaben also in keiner Weise verifizieren konnte, ganz abgesehen davon, dass ich ins russische Militärarchiv gar nicht hereinkäme. Und auch der gibt in keiner Weise irgendwelche Hinweise darauf. Aber Ruth Fischer wurde nun von dieser Idee, man muss es sagen, geradezu besessen. Und vor diesem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses, dem stellte sie sich zur Verfügung und sagte in einer spektakulären Sitzung 1947 gegen ihren Bruder Gerhard aus, auch gegen ihren Bruder Hans, der seinem Bruder Gerhard sklavisch folgte, es existiere ein kommunistisches Netzwerk in den USA, ja, was von deutschen Kommunisten betrieben werde, auch von Kryptokommunisten, und an besonders prominenter Stelle nannte sie den Namen von Bertolt Brecht. Und diese Aussage machte Ruth Fischer, also sie wurde im Rundfunk übertragen, das Fernsehen war gerade erst im Entstehen, und das machte sie in den ganzen USA und in der ganzen westlichen Welt bekannt. Also alle Zeitungen berichteten darüber, wie die ehemalige KPD-Chefin gegen ihren Bruder aussagt, der also als das Haupt eines kommunistisch-terroristischen Netzwerks beschrieben wird. Ja, das war also einer der Meilensteine der antikommunistischen Kampagne in den USA. Und immer wieder kamen auch Filme und Bücher später auf diese Angelegenheit zurück. Ja. Und das ist auch in vielen Memoiren leidtragender beschrieben worden, die dann zum Teil zu Recht und zum Teil zu Unrecht der Spionage angeklagt wurden. Das ist fast in seiner Publizität ist das fast mit dem Fall von Esel und Julius Rosenberg zu vergleichen. Ja. Ruth Fischer wurde also nun ein gewissermaßen ein Hätschelkind der radikalen Rechten. Und das Ganze ging bis zum Jahre 1951. Sie arbeitete für das FBI, sie arbeitete für das amerikanische Außenministerium, sie arbeitete für einen Geheimdienst, dessen Existenz erst vor einigen Jahren bekannt wurde, The Pond, also der Teich, der vom amerikanischen Militär berichtet wurde. Sie arbeitete auch für den britischen Geheimdienst, für das International Research Department des britischen Geheimdienstes. Ja. Sie berichtete an die Schweizer Polizei über Brecht, ja, der ja, bevor er aus dem USA in die DDR nach Ostdeutschland kam, in der Schweiz eine Zeit lang sich aufhielt. Und zu ihr nahm Kontakte auf eine Organisation namens Volksbund für Frieden und Freiheit. Das hört sich gut an. Das war eine der wichtigsten antikommunistischen Propagandaorganisationen der Bundesrepublik und sie stand in Verbindung mit dem, was später der Bundesdarischen Dienst wurde, also Reinhard Gehlen, der ja ein alter Nazi gewesen war. Und der Chef dieses Volksbundes für Frieden und Freiheit, wie es sich erwies und wie der Spiegel enthüllte, war kein anderer als Eberhard Taubert. Eberhard Taubert, der 18 Jahre zuvor ihren Ruth Fischers Sohn gequält und geschlagen hatte. Ruth Fischer war aber auch eine Mutter. Sie war seit kurzem Großmutter. Ihr Sohn lebte in England als Mathematiker. Und man mag sich vorstellen, wie sich eine Mutter fühlt. Sie bemerkte das, dass das dieser Eberhard Taubert war. Und das muss nach der Ermordung von Maslow der zweite große Schock ihres Lebens gewesen sein, mit dem sie über niemanden sprach. Aber der Nachlass von Ruth Fischer spricht Bände. Sie brach sofort alle Beziehungen zu den Taubert ab und beendete auch sofort ihre ganzen geheimdienstlichen Tätigkeiten. Fast von einem Tag auf den anderen. Das ging nicht immer ganz, weil Geheimdienste lange Arme haben und sie versuchten, sie zu halten, aber es war nicht möglich. Ja? Zwischen 1952 und 1954 machte sie hier konsequent einen Schlussstrich Und genau ab Anfang 52 ändert sich signifikant der Ton ihrer Artikel. Bis dahin war sie also sehr aktiv gewesen in der Vorbereitung des Kongresses für die Freiheit in West-Berlin, an dem sie nicht teilnahm, weil das ihr zu nah an Ost-Berlin lag. Sie war also in dieses Committee for Cultural Freedom, da spielte sie in der Gründungsphase eine wichtige Rolle. Sie war in der antikommunistischen Presse also immer präsent gewesen, als die Frau, die Bescheid wusste. Jetzt begann sich das zu ändern. Mit einem Male schrieb sie über, sagen wir mal, also über antistalinistische Kommunisten, vor allen Dingen über Tito, in einem bewundernden und oft auch warmen Ton und schrieb, nach Stalins Tod wird sich die Sowjetunion ändern. Dann starb Stalin am 5. März 1953. Und Ruth Fischer schrieb, es bestehen jetzt vielleicht Chancen, dass die Sowjetunion zum Leninismus zurückkehrt. Das ist interessant, zum Leninismus. Ja? Sie arbeitete immer noch für die Harvard-Universität, aber jetzt wurde Amerika für sie zu ungemütlich. Das geriet sie natürlich selbst ins Visier des FBI. Ihre Freunde wurden befragt und sie bekam es etwas mit der Angst zu tun. Und sie beschloss, Amerika zu verlassen. Sie nahm Kontakte auf zu einem jungen, vielversprechenden Minister in der französischen Regierung, einem Mann namens François Mitterrand, der war damals Innenminister, und der sorgte dafür, dass er nach Frankreich einreisen konnte. Sie war durch eine Scheinheirat französische Staatsbürgerin geworden. Ja. Sie hatte zweimal in ihrem Leben Scheinheiraten eingegangen, mit Unterstützung von Arkadi Maslow, einmal mit einem deutschen KPD-Funktionär, um von der Österreicherin zur Deutschen zu werden, und dann 1935 mit einem trotzkistischen Genossen, die Staatsbürgerschaft war ihr aberkannt worden, um Französin zu werden. In Amerika hatte sie die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und auch als eine von wenigen Ex-Kommunisten bekommen, aber Mitterrand sorgte nun dafür, weil sie ja französische Staatsbürgerin gewesen war, dass ein permanenten Aufenthaltsrecht in Paris nichts mehr im Wege stünde. Und die Harvard University beschäftigte sie nach Erscheinen des Buches weiter, und zwar als Konsultantin für ausländische kommunistische Literatur. Zuerst in Amerika und dann auch in Paris. Sie stellte also Bibliografien zusammen, bestellte die Bücher, schickte sie dann nach Harvard mit einem bestimmten Gütesiegel übrigens versehen, damit die kommunistische Literatur eingeführt werden konnte in den USA. Es gab also nicht nur in der DDR die Unsitte, angeblich gefährliche Literatur aus den Sendungen herauszunehmen. Ja. Und das tat sie dann auch nach 1956, als sie übergesiedelt war, und inzwischen hatte Nikita Khrushchev aus dem 20. Parteitag der KPdSU in seiner mutigen Rede den Stalin-Kult verdammt und selbst die Rückkehr zum Leninismus gefordert. Aber, so dachte sich Ruth Fischer, was kann das anders bedeuten, als dass jetzt die Leninisten rehabilitiert werden, die aus den stalinisierten kommunistischen Parteien ausgeschlossen worden wären. Also jetzt, dass der Stalinismus zum Bolschewismus wird, und sie sah sich schon als offiziell rehabilitiert. Dazu kam es nicht. Sie wurde nie wieder rehabilitiert. Durch die SED ging das schon gar nicht, denn dort hieß inzwischen der starke Mann Walter Ulbricht. Und wenn ich es sehr zurückhaltend formuliere, dann sage ich, er war nicht der beste Freund von Ruth Fischer, nie gewesen. Und wenn ich es etwas drastischer formuliere, dann sagte er, nur über meine Leiche wird über Ruth Fischer auch nur ein positives Wort in der DDR erscheinen. So war es. Aber Ruth Fischer schrieb inzwischen, sie publizierte, wie gesagt, inzwischen in völlig anderem Geist. Und offensichtlich, und das wird auch aus ihren Briefen deutlicher als aus ihren veröffentlichten Äußerungen, bereute sie, und zwar bereute sie tief, ja, dass sie sich dem Antikommunismus hergegeben hatte. Sie schrieb noch zwei weitere Bücher, von Lenin zu Mao, Kommunismus in der Bandung-Ära. Es ging damals also um das Erwachen der Kolonialvölker, ein Thema, was ja heute wieder unter anderen Gesichtspunkten sehr wichtig wird. Und die Umformung der Sowjetgesellschaft, eine Chronik der Reformen 1953 bis 1958. Ruth Fischer las Russisch. Und diese Bücher sind wie von einem neuen Geist getragen. Ja? Sie greift sogar die antikommunistische Hetzjagd in den USA an. Sie zitiert Brecht. Aber es findet sich natürlich kein Wort des Bedauerns darüber, dass sie selbst an dieser antikommunistischen Hetzjagd eine so starke Rolle gespielt hatte und dass sie Brecht so medienwirksam denunziert hätte. Sie versuchte verzweifelt, und das kann ich nur unterstreichen, verzweifelt mit ihren Brüdern wieder in Kontakt zu kommen. Das gelang nicht. Aber Hans und Gerhard Eisler lebten ja inzwischen beide in der DDR. Hans Eisler übrigens mit österreichischem Pass. Hans Eislers Sohn Georg Eisler, ein sehr guter Maler übrigens auch. Ja? Er war Maler von Beruf. Ja? Er war der einzige aus der Familie, der mit Ruth Fischer Kontakt aufnahm. Er war aus englischem Exil zurückgekehrt und er sagte ihr dann, liebe Ruth, ja? Ich war in Berlin gewesen und habe mit Hans und mit Gerhard gesprochen, aber die Umstände sind gegenwärtig nicht so, dass eine Kontaktaufnahme auch nur zu denken ist. So war das mit Ruth Fischer. Sie starb 1900, sie lebte dann in Paris, bekam nach langen Verhandlungen schließlich auch die sogenannte Entschädigung von der Bundesrepublik zuerkannt, was ihr dann ein gutes Leben ermöglicht wurde. Zunächst musste sie noch darum kämpfen, weil ihr immer wieder bescheinigt wurde, sie habe ja in der Weimarer Republik den Sturz der demokratischen Ordnung betrieben. Die vielen, vielen Nazi-Richter, Nazi-Generäle, Nazi-Professoren, ja, die in ganz anderer Weise die Demokratie und nicht nur die Demokratie zerstört hatten, hatten ja bekanntlich keine Schwierigkeiten, ihre vollen Pensionsansprüche in der Bundesrepublik geltend zu machen. Das trug natürlich auch dazu bei, dass sie beschloss, nicht wieder in Deutschland zu leben, obwohl ihr Interesse an deutschen Angelegenheiten bis zuletzt anhaltend stark blieb und sie auch am liebsten auf Deutsch schrieb. Ruth Fischer starb nach einem Herzinfarkt am 13. März 1961. Zuvor noch hatte sie eine junge Sekretärin eingestellt, eine Frau namens Ursel Lorenzen, die später als Spitzenagentin der Auslandsspionage der DDR enttarnt wurde, sich rechtzeitig in die DDR absetzen konnte. Ob sie damals schon für Markus Wolf Informationen über Ruth Fischer Einzug ist sehr wahrscheinlich, aber die Akten der Auslandsabteilung des MFS, die sind ja bekanntlich zu meinem großen Bedauern vernichtet worden. Sie starb, nachdem sie mit dem jungen Studenten, der mit dem SDS aktiven Klaus Meschkat, am Abend zuvor noch gesprochen hatte, in der Nacht an einem Herzinfarkt. Ruth Fischer lebte nicht sehr gesund. Sie war Kettenraucherin. Sie trank scharfe Sachen, ja, wie auch ihre beiden Brüder. Da war nichts mit Bier, das waren immer Cognac und Whisky. Ja, und in Verbindung mit den Unmaß an Zigaretten und Unmaßen an schwarzen Kaffee, das führte dann dazu, dass alle drei Eisler-Geschwister in relativ jungen Jahren starben. Aber es war wohl nicht nur der ungesunde Lebensstil, sondern es war wohl auch, weil die Strapazen von Exil und Verfolgung und die Überlebenskämpfe schließlich ihren Tribut forderten.
Wir sind nun am Ende vom Leben von Ruth Fischer angekommen, was ein sehr bewegtes Leben gewesen ist, ein sehr tragisches Leben auch und ein Leben voller Widersprüche und auch Wechselhaftigkeiten. Ich hätte vielleicht abschließend eine Frage, wo ich mir denken kann, dass es eine schwierige Frage ist für einen Historiker, also einfach in der Art und Weise der Frage. Aber es ist eben die Frage, lässt sich irgendeine Art von Lehre aus diesem Leben ziehen? Also gibt es irgendwas, wenn man heute sozusagen auch vielleicht mit einer politischen Motivation auf kommunistische Geschichte blickt, was aus so einem Leben irgendwie rauszuziehen ist? Etwas, wo man sagen könnte, ja, das ist eine Botschaft, die auch vielleicht aus so einer Biografie spricht.
Ja, ich denke schon, es lässt sich eine Menge rausziehen. Was sich herausziehen lässt, ist zunächst, dass man immer daran arbeiten sollte, die eigenen Wünsche nicht für die Wirklichkeit zu nehmen. Ruth Fischer sah die Weltrevolution unmittelbar vor der Tür stehen. Ja? Und als sie das nicht bewahrheitet hatte, brauchte sie praktisch Jahre, um zu einer politischen inneren Balance zu finden. Die zweite Lehre ist, man soll sich nicht vom Hass das eigene Urteil verblenden lassen. Ihr Antikommunismus, der für mich mehr war als nur Antistalinismus, hat sie in eine Sackgasse getrieben, aus der erst dieses von mir geschilderte Schockerlebnis heraus half. Und meine dritte Lehre ist, und an die habe ich mich immer gehalten, man soll sich niemals Geheimdiensten für Spitzeltätigkeit zur Verfügung stellen. Ganz egal, wofür diese vorgeben einzustehen und ganz egal, was sie einem versprechen.